Willkommen zum dritten Teil unserer Betrachtung über die richtigen Nährstoffe für den menschlichen Körper. Es geht um fantastische Fette. Ich nenne sie fantastische Fette, weil Fette fantastisch sind. Sie sind notwendig für unseren Körper. In unserem ersten Teil über die Leber hatten wir uns angesehen, wie wichtig sie tatsächlich sind. Ohne sie kann der Körper nicht richtig funktionieren. Und ohne sie kann der Körper nicht gesund werden. Ich habe eine Freundin, die viele Jahre in Afrika war. 40 Jahre lang arbeitete sie dort als Hebamme. Sie ist jetzt schon gute 70. Sie erzählt mir, dass sie einmal feststellten, dass die Gehirne der Babys sich nicht entwickelten. Sie forschten nach und fanden heraus, dass die Mütter ihren Babys Milchpulver gaben, das mit zu viel Wasser angerührt wurde. Sie verdünnten die Milch zu stark und damit auch die Fette. Und so entwickelte sich die Myelinschicht um die Nerven nicht richtig. Wenn Babys also nicht genug Fett erhalten, entwickelt sich ihr Gehirn nicht richtig. Eines der fettreichsten Lebensmittel überhaupt ist die Brustmilch in diesen ersten Monaten. Es ist unglaublich reich an Fetten. Und jede Mutter weiß, wenn das Baby aufstößt und etwas Milch herauskommt, dann ist das gelb und fettig. Denn das Gehirn, das sich noch entwickeln muss, kann das ohne ausreichende Fettzufuhr nicht. Gehen wir an das andere Ende, nämlich zu den Menschen in höherem Alter. Wenn das Gehirn der Senior nicht genug Fett erhält, baut es ab. Erinnern Sie sich noch an die Nebenwirkungen cholesterinsenkender Medikamente, nämlich Alzheimer, Demenz und Gedächtnisverlust? Wie viele Menschen machen das hohe Alter für den Gedächtnisverlust verantwortlich? Gott wollte nie, dass das Gehirn abbaut. Natürlich ist das nicht der einzige Grund dafür. Auf keinen Fall. Dafür kann es viele Gründe geben. Aber es ist eben auch ein Faktor, wenn Sie keine guten Fette verzehren. Es gibt heilende Fette und Killerfette. Das ist auch der Titel des Buches von Udo Erasmus, Fat the Heal, Fat that Kill. Ein berühmter Bestseller. Es gibt heilende Fette und Killerfette. Weil es Killerfette gibt, wurden leider alle Fette in den gleichen Topf geworfen. Wir warfen schon einen Blick auf Ansel Keys, der 1953 veröffentlichte, dass gesättigte Fette Herzkrankheiten verursachen. Wir sahen auch, dass das nie bewiesen wurde. In dieser Folge möchte ich Sie zur molekularen Struktur der Fette mitnehmen. Denn wenn Sie die grundlegende Struktur von Fetten verstehen, fangen Sie an zu verstehen, wie der Körper sie einsetzt und warum der Körper sie einsetzt und wo der Körper sie einsetzt. Zudem bekommen Sie ein Verständnis dafür, warum einige Fette nicht gut für den Körper sind, andere dagegen sehr gut. Also sehen wir uns das an. Zuerst wollen wir uns Chiasamen und Leinsamen betrachten, der auf Englisch zwei Bezeichnungen hat. Diese beiden Samen sind im Pflanzenreich mit die besten Quellen für die sogenannten essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Immer wenn Sie das Wort essentiell sehen, bedeutet das, dass der Körper das nicht selbst herstellen kann. Sie müssen es zuführen. Omega-3 ist eine essentielle Fettsäure. Was wird uns als Omega-3-reiche Quelle angepriesen? Fischöl? Warum enthält Fischöl so viel davon? Wenn man darüber nachdenkt, ist das fast wie ein Puzzle. Denn kein Tier kann Omega-3 selbst herstellen. Aber die Pflanzen können es. Warum haben dann Fische so viel davon? Nun, sie fressen diese einzelligen Algen, aber ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir müssen diese einzelligen Algen nicht essen. Wir können Leinsamen und Chiasamen essen. Natürlich können wir auch beides essen. Es gibt auch eine Nuss, die viel davon enthält. Ich denke, dass Gott Humor hat, denn die eine Nuss, die reich an Omega-3 ist, ist die Walnuss. Und die Walnuss sieht doch einem Gehirn sehr ähnlich, nicht wahr? Wenn Sie eine Prüfung vor sich haben, essen Sie doch zu Ihrer letzten Mahlzeit vor der Prüfung 8 bis 10 Walnüsse, um dadurch etwas von diesem Omega-3 zu erhalten. Manche mögen sie nicht, weil sie etwas streng schmecken, aber sie schmecken nur so, wenn sie geknackt und Licht und Hitze und Sauerstoff ausgesetzt sind. Denn wie Sie sehen werden, kann sie das zerstören. Lassen Sie mich die Omega-3-Geschichte erzählen. Es ist so, dass das Omega-3 in Pflanzen Alpha-Linolensäure genannt wird. Diese Alpha-Linolensäure oder ALA hat 3 Doppelbindungen in ihrer Struktur. Was ist eine Doppelbindung? sehen wir es uns an. Diese 18-teilige Fettsäurenkette findet sich bei Omega-3 und es gibt 19 Billionen dieser Fettsäureketten in einem Tropfen Öl. In dieser Vergrößerung betrachten wir es. Was bedeutet also drei Doppelbindungen? Nun, in dieser Struktur finden sich drei Doppelbindungen. Aber was sind diese Doppelbindungen? Nun, die 3 bei Omega steht für das dritte Kohlenstoffatom. Sie sind alle durch Kohlenstoffatome verbunden. Aber am dritten Kohlenstoffatom gibt es diese Doppelbindung. Wenn man eine Doppelbindung hat, verschwinden die oberen Wasserstoffatome und die Wasserstoffatome unten fangen an, sich gegenseitig abzustoßen. Das wiederum verursacht einen Knick in der Kette. Und wir haben 3 Doppelbindungen. 1, 2, 3, hier ist die nächste Doppelbindung. 1, 2, 3, hier ist die dritte Doppelbindung. Und bei jeder Doppelbindung verschwindet das Wasserstoffatom oben und die beiden Wasserstoffatome unten entwickeln ein elektromagnetisches Feld zwischen sich. Das macht also 3 Knicke in dieser Fettsäurenkette. Wissen Sie, was das bedeutet? Dieses Öl in Leinsamen und Chiasamen sind sehr dünn und verteilen sich sehr leicht. Es ist ein hervorragendes Öl, um das Blut schön dünnflüssig zu halten. Es ist ein hervorragendes Öl, um der Zellmembran, jede Zelle unseres Körpers, eine stärkende Unversehrtheit zu verleihen, vor allem bei den Zellen im Gehirn. Was ist die Auswirkung dieser Doppelbindungen? Wie wirken sie im Körper? Sie schaffen ein elektromagnetisches Feld untereinander. Im Dr. Neil Nedleys Buch Depression – The Way Out nimmt er sich Zeit, die Rolle von Omega-3 bei der Gehirnfunktion zu erklären. Er erwähnt auch, dass Autopsien von Selbstmordopfern zeigten, dass deren Gehirne einen Mangel an Omega-3 aufwiesen. Täglich Omega-3 zu sich zu nehmen, ist also ein sehr wichtiger Faktor für eine richtige Funktion unseres Körpers. Zurück zu dem, was diese Doppelbindungen bewirken. Sie sind auch lichtempfindlich. Sie helfen uns dabei, mehr Vitamin D aufzunehmen. Diese Doppelbindungen sind hitzeempfindlich. Sie helfen uns beim Temperaturmanagement des Körpers. Diese Doppelbindungen wirken wie ein Magnet auf Sauerstoff. So, wenn der Samen aufgebrochen und beispielsweise an den Strand gelegt wird, werden Licht, Hitze und Sauerstoff mehr von diesen leeren Stellen angezogen. Wenn man Leinsamen schrotet, gehen Licht, Hitze und Sauerstoff innerhalb einer Stunde an diese leeren Stellen und versuchen die Zerstörung des Öls. Sie sind also viel besser dran, wenn Sie die Samen ganz kaufen, sie vielleicht mit einer Kaffeemühle mahlen und gleich über Ihr Frühstück streuen. Falls Sie zu viel gemahlen haben, packen Sie das Schrot in ein luftdichtes Gefäß und stellen Sie es ins Gefrierfach. Das schützt vor Licht, Hitze und Sauerstoff. Diese Doppelbindungen haben eine hervorragende Wirkung auf den Körper. Sie helfen unserem elektromagnetischen Feld in den Zellen. Sie helfen uns, mehr Licht zu absorbieren. Sie helfen uns beim Temperaturmanagement und mit dem Sauerstoff. Sauerstoff ist das lebensnotwendige Element überhaupt. Also mahlen Sie die Samen, essen Sie alles auf oder bewahren Sie es im Gefrierfach auf. Machen wir weiter mit der Geschichte der Omega-3-Fettsäuren. ALA befindet sich in Leinsamen und Chiasamen. Im Körper wird ALA zu EPA oder Eicosapentaensäure umgewandelt. Diese hat 5 Doppelbindungen. EPA wird wiederum zu DHA oder Docosahexaensäure umgewandelt, die 6 Doppelbindungen aufweist. Das sind 3 Doppelbindungen. Ein schönes, flüssiges Öl. Aber jetzt 5 Doppelbindungen. 2, 3, 4, 5. Und bei 6 sieht es so aus. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein sehr dünnes Öl. Und dieses Öl wird ausschließlich für die Funktion und Reparaturen der Zellmembranen eingesetzt. Der Fisch frisst eine einzellige Alge, die reich an ALA mit der Dreifachbindung ist. Im Fisch wird ALA zu EPA umgewandelt und im Fisch wird auch EPA zu DHA umgewandelt. Der Mensch extrahiert jetzt das DHA, packt es in Kapseln und sagt, das ist viel besser, nehmen Sie die Fischölkapseln. Denn wenn Sie es über pflanzliche Nahrung zu sich nehmen, müssen Sie sich auf den Körper verlassen, dass er diese Umwandlungen vornimmt. Und das ist viel schwerer. Und wenn Sie Alkohol oder Kaffee trinken oder diese raffinierten Zucker zu sich nehmen, kann das diese Umwandlung behindern. Viele Ärzte sagen, na, die hören doch nicht mit ihrem Alkohol oder Kaffee oder raffinierten Zucker auf. Ich gebe ihnen einfach die Fischölkapseln. Aber ich hätte dazu eine Frage. Wenn drei Doppelbindungen hier empfindlich auf Licht, Hitze und Sauerstoff sind, wie empfindlich ist wohl eine sechsfache Doppelbindung? Kann man sich das so kaufen, dass es keiner Zerstörung oder Beeinträchtigung ausgesetzt war? Weil es ja so empfindlich auf Licht, Hitze oder Sauerstoff ist. Mein Vorschlag wäre, malen Sie einfach Ihren Leinsamen, weichen Sie Ihre Chiasamen ein, essen Sie es zum Frühstück und Sie werden Ihre essentiellen Fettsäuren daraus bekommen. Das ist die Geschichte mit dem Omega-3, weil viel Verwirrung zu Omega-3 herrscht. Was ist mit Sonnenblumenkerne? Nun, Sonnenblumenkerne enthalten viel Omega-6. Die 6 bei Omega-6 steht wieder für die erste Stelle, an der die Doppelbindung in der Fettsäurenkette steht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier ist sie. Und in Sonnenblumenkernen haben wir zwei Doppelbindungen. 1, 2, 3, hier ist die nächste. Hier hat man überall Wasserstoffatome, hier und auch hier entlang. Es gibt hier also zwei Abstoßreaktionen. Es ist zwar kein so dünnes Öl, es ist aber immer noch ziemlich dünn. Die Öle von Leinsamen und Chia heißen mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das bedeutet, dass sie mehr als eine Doppelbindung haben. Ungesättigt, weil es drei leere Stellen an der Fettsäurenkette gibt. Auch Sonnenblumenöl ist mehrfach ungesättigt. Mehrfach, weil es mehr als eine Doppelbindung hat. Ungesättigt, weil es zwei leere Stellen an der Fettsäurenkette gibt. Was ist mit Mandeln und Oliven? Mandeln und Oliven sind reich an Omega-9. Die 9 zeigt wieder die Position der ersten Doppelbindung in der Fettsäurenkette an. Also 2, 3, 4, 7, 8, 9. Hier ist sie. Und es gibt nur eine Doppelbindung im Öl der Mandel und der Olive. Also haben wir hier wieder Wasserstoffatome und hier unten auch. Es gibt nur eine Abstoßreaktion und damit nur einen Knick. Und ich denke, wir schätzen es alle sehr, dass Olivenöl eher dickflüssiger ist, nicht wahr? Das kommt von dieser einen Doppelbindung. Man nennt das eine einfach gesättigte Fettsäure. Und ungesättigt, weil es noch eine leere Stelle an der Fettsäurenkette hat. Was ist mit Kokosnuss? Sie haben sicher bemerkt, dass diese drei alle langkettige Fettsäuren sind. Sie sind alle 18-gliedrige Fettsäuren. Aber die Kokosnuss ist reich an kurzkettigen und mittelkettigen Fettsäuren. Ich habe hier eine mit 10 hingezeichnet. Alle Stellen sind mit Wasserstoffatomen besetzt. Es gibt auch keine Doppelbindungen bei der Kokosnuss. Das ist ein festes Fett, zumindest bei kaltem Klima. Man nennt es ein gesättigtes Fett. Und als gesättigtes Fett ist es unempfindlich gegen Licht, Hitze und Sauerstoff. Das ist ein erstaunliches Fett. Wie oft wurde der Kokosnuss nachgesagt, dass sie ein schlechtes Fett hat? Wenn mir jemand sagt, Barbara, Kokosöl ist ein schlechtes Fett, kommt meine Frage, warum? Nun, es ist ein gesättigtes Fett. Ja, und wo liegt das Problem bei gesättigten Fetten? Nun, weil es Herzkrankheiten verursacht. Kannst du mir die Beweise zeigen? Denn es gibt dafür keinen Beweis. Als ich auf Fidschi war, ich war etwa vor 4 Jahren auf den Fidschi-Inseln, sprach ich dort vor 5000 Menschen. Das war eine riesige Halle mit 2 Ebenen. Ein Teil der Zuschauer sah mich auf dem Bildschirm. Ich sprach auch über Gesundheit. Als ich den Vortrag beendete, wurden mir Fragen gestellt. Eine Frage hieß: Ist das gesättigte Fett in der Kokosnuss schlecht? Es war ganz still in der Halle. Jeder saß gebannt auf seinem Stuhl. Ist jetzt Kokosnuss schlecht? Also fragte ich sie: Waren eure Vorfahren krank? Nein, unsere Vorfahren waren stark und gesund. Und ich weiß, dass es so war, denn die Geschichte zeigt es. Als Kapitän Cook auf den Inseln im Südpazifik landete, standen ihnen die außergewöhnlichsten Vertreter der Menschheit gegenüber. Die Männer waren groß und stark und wendig. Die Frauen waren wunderschön mit üppigen Haaren. Und was aßen sie alle zu jeder Mahlzeit? Also nun, die Bewohner von Fidschi sagten: Nein, unsere Vorfahren waren gesund. Da fragte ich sie weiter: Und was aßen sie zu jeder Mahlzeit? Nicht nur einmal pro Tag, sondern zu jeder Mahlzeit. Ich reise schon seit 15 Jahren auf die Fidschi-Inseln. Zu jeder Mahlzeit, wirklich zu jeder Mahlzeit. Das allerbeste Fett für dieses Klima ist Kokosnussöl. Und dann fingen sie alle an zu lachen. Denn das ist wirklich lachhaft. Es ist wirklich lachhaft, denn die Inseln im Südpazifik verzehrten jahrhundertelang Kokosöl. Ein anderer Forscher, der diese Inseln bereiste, ich denke, das war in den 30ern oder 40ern, hieß Weston Price. Er war Zahnarzt. Sein ganzes Buch besteht aus Fotografien von den wunderbarsten Zähnen, die diese Inselbewohner damals hatten. Nach 20 Jahren reiste er nochmals dorthin, nachdem der weiße Mann mit seinen weißen Ernährungsgewohnheiten gekommen war. Und die Zähne waren alle eingeengt, die Kiefer nicht richtig entwickelt. Das ganze Buch ist voller Fotos und krasser Gegenüberstellungen. Denn der weiße Mann kam und sagte: Hört auf, Kokosöl zu essen, das wird euch herzkrank machen. Aber der weiße Mann brachte 5 tödliche weiße Dinge: weißen Reis, weißes Mehl, weißen Zucker, weiße Kuhmilch und weißes raffiniertes Salz. Denn sie hatten vorher einfach immer das Salz aus dem Meer benutzt. Ich nannte sie die 5 tödlichen weißen Dinge und sie erledigen ihre Arbeit. Viele haben jetzt Übergewicht, Diabetes ist außer Kontrolle und raten Sie mal, was sie dort essen? Diese Liste hier: Zucker, raffinierten Zucker, sehr viel raffinierten Zucker. Und sie sind so krank. Sie sind nicht so übergewichtig wegen des Kokosöls, sondern weil sie mit dem Kokosöl aufgehört haben. Oh, sie freuten sich so über das, was ich ihnen sagte, denn sie lieben ihre Kokosnüsse. Das Kokosöl lässt das Essen richtig gut schmecken. Ich denke, dass es ein ausgezeichnetes Fett ist. Ich denke, es war Dr. Bruce Fife, der bis jetzt, soweit ich weiß, 8 Bücher zum Thema Kokosöl geschrieben hat. Und er zeigte sehr deutlich, dass das ein bemerkenswertes Fett ist. Lassen Sie mich zeigen, warum. Ich möchte damit beginnen, Ihnen zu zeigen, was im Verdauungstrakt geschieht. Und zwar mit diesen verschiedenen Fetten. Hier ist der Mund, die Speiseröhre, der Magen. Da haben wir die Gallenblase, die unterhalb der Leber sitzt. Und hier haben wir die Leber, das größte Organ innerhalb des Körpers. Und hier ist die Gallenblase und der Gallengang kommt hier herunter und ist mit der Bauchspeicheldrüse an deren Ausgang verbunden. Hier haben wir die Bauchspeicheldrüse. Die Leber sitzt rechts unter ihren Rippen und die Bauchspeicheldrüse oder der Pankreas auf der linken Seite. Der Darmtrakt ist mit Zotten ausgekleidet. Lassen Sie mich eine Zotte vergrößern. In der Mitte der Zotte sitzt ein Lymphgefäß. Das ist Teil des lymphatischen Systems. Und durch die ganze Zotte zieht sich ein Netz aus kapillaren Blutgefäßen. Sehen wir uns jetzt an, was mit diesen 3 langkettigen Fettsäuren geschieht. Wenn diese 3 langkettigen Fettsäuren im Mund sind, werden sie dort nicht zerlegt. Wenn sie in den Magen gelangen, werden sie auch im Magen nicht zerlegt. Gelangen sie durch den Pförtner in den 12-Fingerdarm. Gallensekret aus der Leber spaltet das Fett in kleinere Teile auf. Lipase aus der Bauchspeicheldrüse zerlegt das Fett noch weiter. Dann wird es schließlich aufgenommen und durch das Lymphgefäß ins lymphatische System aufgenommen. Das geschieht mit diesen langkettigen Fettsäuren. Aber beim Kokosöl ist das ganz einzigartig. Denn unter der Zunge wird durch Speicheldrüsenzungenlipase freigesetzt. Diese Lipase ist das Enzym, das gesättigte Fettsäuren zerlegt. Gesättigte Fette sind deshalb einzigartig, weil ihre Verdauung schon im Mund beginnt. Wenn das Kokosöl in den Magen gelangt, ist es also schon zerlegt. Im Mund. Wenn es in den Zwölffingerdarm gelangt, benötigt es keine Galle von der Gallenblase. Es benötigt auch keine Lipase aus der Pankreas, sondern es wird sofort ins Blut aufgenommen, von dort in die Leber weiter transportiert und als Brennstoff verbrannt. Es ist ein erstaunliches Fett. Und das veranschaulicht, was ein australischer Farmer herausfand. Ein australischer Farmer entschied sich, seinen Rindern haufenweise Kokosnüsse zu füttern. Er bekam sie ganz billig und wollte die Rinder mästen. Was passierte mit diesen Kühen, die so viel Kokosnüsse bekamen? Sie verloren Fett und bauten dafür Muskulatur auf. Sie fingen an, sich auf der Weide munter zu bewegen. Wenn sie also Fett verlieren und dafür Muskeln aufbauen und sich in ihrem Leben munter bewegen wollen, dann essen sie Kokosnuss. Der Ort, wo es zerlegt wird, ist einzigartig. Es ist einzigartig, weil es so hitze- und sauerstoffunempfindlich ist. Es ist einzigartig, wie die Verdauung damit umgeht. Odo Erasmus sagt in seinem Buch über heilende Fette und Killerfette, wenn Sie Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, der Gallenblase oder der Leber haben, sind die besten Fette gesättigte Fette. Kokosöl ist ein gesättigtes Fett. Shea Butter ist ein gesättigtes Fett. Palmöle und auch Butter von der Kuh ist ein gesättigtes Fett. Das Problem mit der Butter von der Kuh ist heutzutage der Zustand der Kühe. Sehen wir uns einmal an, wie die Menschen vor, sagen wir einmal, ein paar Jahrhunderten ihre Fette verzehrten. Nun, das hängt alles davon ab, wo sie leben. Lassen Sie mich das zeigen. Skizzieren wir einmal die Welt an die Tafel. Hier haben wir den Planeten Erde. Genau in der Mitte haben wir den Äquator und unser Eis an den beiden Polen. Und was von diesen Pflanzen wächst etwa am Äquator? Genau, die Kokosnuss, ein gesättigtes Fett, das perfekt für dieses Klima entworfen wurde. Denn es ist Licht, Hitze und sauerstoffunempfindlich. Aber nicht nur das. In so einem feuchtwarmen Klima wachsen Schimmel oder Hefepilze sehr leicht. Wussten Sie, dass Kokosnüsse viel Kaprylsäure enthalten? Und Kaprylsäure wirkt antimykotisch. Außerdem enthalten sie viel Laurinsäure. Genau genommen sind es 48% Laurinsäure. Diese Laurinsäure wirkt auch sehr stark gegen Mikroben. Können Sie sehen, dass es einfach ein perfektes Nahrungsmittel für dieses Klima ist? In der Butter stecken 2% Laurinsäure. Sie kann damit nicht mithalten. Muttermilch enthält Laurinsäure. Gehen wir weiter etwas nördlich. Jetzt wird es mediterran. Im Mittelmeerklima finden wir die Orte, an denen Oliven und Mandeln wachsen. Dort finden wir die Omega-9-Fettsäuren, die für die Mittelmeerdiät einfach perfekt entworfen wurden. Gehen wir noch etwas weiter nördlich. Da finden wir Omega-6 und noch weiter oben Omega-3. Odo Erasmus erzählt die Geschichte eines Mannes, der Pflanzen, die sehr reich an Omega-9 waren, aus dem mediterranen Bereich nahm und die gleichen Arten weiter oben anpflanzte. Nun enthielten sie mehr Omega-6. Und als er die gleichen Arten noch weiter nördlich pflanzte, waren sie reicher an Omega-3. Das heißt also, dass wir die Nahrung essen sollten, die in unserer Gegend wächst. Denn das ist genau auf die Bedürfnisse unseres Körpers in dieser Zone zugeschnitten. Das bedeutet, dass wir unsere Nahrung saisonal essen sollten. Denn genau auf diese Bedürfnisse ist unser Körper zugeschnitten. Hier in diesen nördlichen Ländern hat sich in den letzten paar Jahren eine Krankheit entwickelt, die SAD-Ernährung. Dies bedeutet eine saisonal bedingte Störung. Die Leute bekommen im Winter so etwas wie eine Depression. Sie machen den Mangel an Sonnenlicht dafür verantwortlich und sie jammern, wir haben nicht genug Sonne. Aber die wenige Sonne bekommen die Menschen nicht mit, weil sie meistens drinnen sind. Während die Leute früher gewöhnlich mehr Zeit draußen verbrachten. Aber jetzt sind so viele drinnen, da bekommen sie keine Sonne ab. Sie bekommen kein Vitamin D. Und die Sonne lässt den Körper auch ein Hormon herstellen, das stimmungsaufhellend wirkt. Aber sie bekommen auch ihr Omega-3, Omega-6 oder Omega-9 nicht. Weil sie diese SAD-Ernährung haben. Haben Sie das schon mal gehört? Die Standardernährung in Amerika oder auch die Standardernährung in Australien, die immer sehr reich an Kohlenhydraten und Fleisch und Milchprodukten ist und der Omega-3 fast gänzlich fehlt. Deshalb verbringt Dr. Neil Nedley in seinem Buch über den Ausweg aus der Depression so viel Zeit damit zu zeigen, wie wichtig diese essentiellen Fettsäuren sind. Erinnern Sie sich, was essentiell bedeutet? Es bedeutet, dass der Körper sie nicht selbst herstellt. Dieser Blick auf den Planeten Erde zeigt, warum wir diese bestimmten Nahrungsmittel essen müssen. Nämlich Nahrungsmittel, die in unserer Zone wachsen. Udo Erasmus erzählt die Geschichte eines Mannes, der bei den Eskimos lebte, aber bei seiner amerikanischen Standardernährung blieb. Doch nach 2 Monaten musste er ausgeflogen werden, weil er depressiv und sogar suizidgefährdet wurde. Was würde ich machen, wenn ich bei den Eskimos leben müsste? Woher bekommen sie ihr Omega-3? Nun, sie essen Fisch und Robben und etwas Walfleisch. Und sie ernähren sich letztendlich alle von diesen einzelligen Algen. Wenn ich länger dort leben müsste, dann würde ich mir wahrscheinlich einen Vorrat an Leinsamen und Chiasamen mitnehmen und auch meine Mühle, um das regelmäßig zu mahlen und zu verzehren, um sicherzustellen, dass ich meine Omega-3 bekomme. Ich möchte mir auch die gefährlichen Fette ansehen. Was sind nun also diese gefährlichen Fette? Veränderte Fette. Werfen wir nochmals einen Blick 100 oder noch mehr Jahre zurück. Damals hing das Fett, das man zu sich nahm, von dem Ort ab, an dem man wohnte. Sehen wir uns doch an, was die Bibel dazu sagt. Ich habe mir nämlich etwas zur Regel gemacht, um zu wissen, was die Wahrheit ist, nämlich die BGWGM-Regel. Bibel, Geschichte, Wissenschaft und gesunder Menschenverstand. Wenn wir uns die Bibel ansehen, spricht sie sehr oft von Olivenöl. Genau genommen ist es wohl das Öl, über das sie am häufigsten spricht. So spricht sie auch ein wenig über das Fett der Opfertiere, wie von den Schafen, aber meistens ist es Olivenöl. Da gibt es diese wunderbare Geschichte, die man in 1. Könige, Kapitel 17, ab Vers 14 findet. Elia kommt zu einer Witwe und bittet sie, ihm einen Fladen zu backen. Sie sagt zu ihm, das ist das letzte Öl und das letzte Mehl, das ich habe. Danach müssen wir sterben. Dann finden wir die wunderbare Aussage und Elia sagt zu ihr, Gott, der Herr, hat gesagt, dass er für das Mehl und das Öl sorgen wird, bis es wieder regnen wird. Denn damals herrschte diese große Dürre. Elia hat zu König Ahab gesagt, wenn du dich nicht von deinen Götzen abkehrst, wird Gott den Regen aufhören lassen. Aber jetzt wurde Elia natürlich vom König gejagt, der ihn für das Problem verantwortlich machte. Gott versteckte ihn, aber als der Bach austrocknete, wies Gott Elia an, zu dieser Witwe zu gehen. Und jeden Tag war etwas Mehl in der Schüssel und auch etwas Öl im Krug. Was sagte Gott damit über Olivenöl? Es ist gut. Gott ließ jeden Tag etwas Öl in diesem Krug sein und die Bibel sagt uns, dass wir ein bisschen Öl brauchen. Ich bin mir sicher, dass das Öl nicht tassenweise im Krug war, sondern eben immer ein wenig davon. Und dann gibt es eine andere Geschichte, in der eine Witwe Elisa sagte, mein Mann starb und jetzt sollen meine Söhne in die Sklaverei verkauft werden, weil ich die Schulden nicht zurückzahlen kann. Elisa fragt sie, was sie im Haus haben und sie erklärt ihm, dass sie einen Krug voller Öl zu Hause haben. Er sagt ihr, besorge dir so viele Gefäße, wie du kannst. Und Gott füllte alle diese Gefäße mit Olivenöl, so dass sie das Öl verkaufen und ihre Schulden bezahlen konnte. So rettete sie ihre Söhne. Und die Bibel hat einige Geschichten darüber, wie wichtig Öl ist. Natürlich spricht sie auch über die Salbung mit Öl. Aber sie spricht auch darüber, dass das Öl verzehrt wurde. Die Bibel spricht also von Olivenöl, aber nicht über Kokosöl. Der Grund, warum sie nicht über Kokosöl spricht, liegt darin, dass in der Gegend, in der die Bibel verfasst wurde, keine Kokospalmen wachsen. Ich denke, wenn die Bibel auf den Inseln im Südpazifik verfasst worden wäre, dann würde sie über Kokosöl sprechen. Wenn wir also die Bibel betrachten, dann bestätigt sie das. Gott sagt, ja, wir dürfen Öl essen. Sehen wir uns die Geschichte an. Wir haben uns schon die Geschichte der Inseln im Pazifik betrachtet. Dort verzehrte man ja für Jahrhunderte Kokosnüsse. Abhängig davon, wo man lebte, wurde Olivenöl auch für Jahrhunderte in vielen europäischen Ländern gebraucht. Aber wenn man noch weiter nördlich lebte, dann hatte man sein Fett wahrscheinlich eher von der Kuh, also Butter oder Sahne. Übrigens war das damals noch bio und auch unerhitzt, was für den Körper viel gesünder ist. Und wenn jemand in eine Familie geboren wird, in der seit Jahrhunderten Milchprodukte verzehrt werden, dann haben sie auch die Enzyme in ihrem Darm, die das aufspalten können. Ich denke nicht, dass meine Vorfahren Milchprodukte verzehrten, denn ich konnte sie noch nie gut vertragen. Wissen Sie, Kuhmilch ist hervorragend für kleine Kälber. Aber fragen Sie einmal einen Bauern, was passiert, wenn Sie dem neugeborenen Kälbchen die Kuhmilch aus dem Supermarkt geben würden. Das Kälbchen würde sterben, denn die Milch wurde so verändert, dass sie nicht mehr das enthält, was das Kalb zum Überleben braucht. So, traditionell wurde sie immer verwendet. Wir hatten uns auch den wissenschaftlichen Aspekt hier betrachtet, wie uns die Wissenschaft sagt, dass der Körper diese Fette braucht. Als Ansel Keys mit seiner Theorie daherkam, dass Fett Herzkrankheiten verursacht, wurde den Leuten erzählt, dass sie aufhören müssen, Butter zu verzehren, weil das Herzkrankheiten verursacht. Dafür führte man Margarine ein. Und was ist denn Margarine? Lassen Sie mich zeigen, wie sie hergestellt wird. Nehmen wir an, die Margarine wird aus Leinöl hergestellt. Sie haben ein Problem, nämlich, dass es flüssig ist. Sie wird mit Wasserstoffionen gesättigt. Diese Sättigung mit Wasserstoff löst die Doppelbindungen auf. Und das Wasserstoffatom springt auf die andere Seite. Dazu benötigt man einen Katalysator. Diese Katalysatoren sind Nickel und Aluminium. Jeder Becher Margarine enthält also Nickel oder Aluminium und jetzt ist das Öl fest. Jeder Becher Margarine ist ein gesättigtes Fett. Denn wenn es noch mehrfach ungesättigt wäre, wäre es ja flüssig. Fragt man den Hersteller, warum er es mehrfach ungesättigt nennt, obwohl es doch gesättigt ist, dann sagen sie, na, es war doch mehrfach ungesättigt, bevor wir es gesättigt haben. Als damals gesagt wurde, ihr müsst aufhören, gesättigte Fette zu essen und Margarine nehmen, ist aber die Margarine das viel gefährlichere Fett im Gegensatz zur Butter. Denn es ist ein verändertes Fett. Und wenn diese veränderten Fette in den Körper gelangen, dann sagt der Körper, was ist das? Das ist etwas Außerirdisches. Das kennen wir nicht. Was macht also der Körper damit? Entweder wird es eingelagert und verursacht dort Schaden oder er versucht, es gleich loszuwerden, über die Haut am besten. Das trägt auch zu Hautkrebs bei. Als man damals sagte, hört auf, Butter zu essen und nehmt stattdessen Margarine, beendete das die Herzerkrankungen? Nein, gar nicht. Stattdessen ist jetzt die Krebsrate hoch. Denn der Krebs ist beschädigtes Gewebe und Margarine trägt zur Gewebeschädigung bei. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Margarine einer der Hauptverursacher für Makulargeneration ist. Diese kleinen, feinen Zellen brauchen dieses schöne, flüssige Öl und nicht die beschädigten Fette. Also, Margarine ist also ein gefährliches Fett. Die anderen gefährlichen Fette sind mehrfach gesättigte Fette, die durch Frittieren verändert werden. In Amerika nennt man sie French fries. In Australien Chips. Und hier Pommes frites. Sie werden oft im pflanzlichen Öl frittiert. Und was macht die Hitze mit den Doppelbindungen? Sie zerstört sie. Die schlimmsten Öle, die Sie sich im Supermarkt kaufen können, sind mehrfach ungesättigte Öle in durchsichtigen Plastikflaschen. Das wäre Sonnenblumen oder sogar Mandelöl. Wenn Sie Olivenöl kaufen, muss es aus der ersten Kaltpressung sein. Und außerdem extra nativ. Wenn es aus der ersten Pressung kommt, wurde keine Hitze angewendet, was die Doppelbindung zerstören würde. Außerdem muss es in einer dunklen Flasche oder in einem Kanister aufbewahrt werden. Denn wie Sie wissen, sind sie ebenfalls lichtempfindlich. Mein Vorschlag lautet, beziehen Sie Ihre mehrfach ungesättigten Fettsäuren direkt aus Ihren Lebensmitteln. Und wenn Sie Öle verwenden, sollte es kaltgepresstes Olivenöl oder Kokosöl sein, je nachdem, was Ihnen lieber ist. Ich persönlich liebe Olivenöl. Ich mag einfach diesen Geschmack von Olivenöl. Und Kokosöl könnte man zur Zubereitung von Nachtisch verwenden. Googeln Sie doch mal nach Rom veganen Käsekuchen und dergleichen. Kokosöl wird in vielen dieser Rezepte verwendet, um Festigkeit zu verleihen. In seinen Büchern Stopp Alzheimer Now und Stopp Autismus Now zeigt Dr. Bruce Fife, wie Kokosöl Gehirnzellen heilen kann. Er spricht über die ketogene Ernährung. Er nennt seine Ernährung die Kokos-ketogene Ernährung. Er nennt sie auch die angepasste Atkins-Diät. Und erinnern wir uns, was sie ausmacht? Sie ist kohlenhydratreduziert. Er schlägt Fleisch und Milchprodukte vor. Ich schlage Gemüse, Nüsse, Samen und Avocados vor. Er schlägt eine Verringerung der Kohlenhydrate und viel Ballaststoffe vor, zudem ausreichend Proteine und den Einsatz von Kokosöl. In seinen Büchern hat er jeweils ein Kapitel mit der Überschrift »Das Keto-Wunder«. Bei diesem Keto-Wunder zeigt er die Geschichte der ketogenen Ernährung. Sie wurde 1921 von einer Ärztegruppe in den USA entwickelt, die ihre Epilepsie-Patienten fasten ließ. Wenn sie fasten, leben sie von ihren Fettzellen. Sie entdeckten Erstaunliches über den Abbau in der Leber. Die Leber zerlegt die Fette in Ketone. Und die Ketone können Nerven heilen. Sie sind nicht nur nervenheilend, sondern sie schützen auch die Nerven. Sie fanden bei 95% ihrer Fälle, dass ihre Patienten ihre Epilepsie heilen konnten. Aber sie müssen ja auch essen. Also entwarfen sie die Keto-Diät und diese ketogene Diät sollte das Fasten imitieren. Was sie da machten, war eine hochgradig fettreiche Ernährung. Das war die ursprüngliche ketogene Diät. Man aß 6 Eier, 3 Scheiben Schinken und ein halbes Pfund Butter zum Frühstück. Mittags gab es dann ein Steak und noch ein paar Eier und dazu etwas Käse und Sahne und Butter. Es war sehr schwer für die Patienten, bei dieser Diät zu bleiben. Deshalb kam dann Dr. Bruce Fife mit der ketogenen Kokosdiät heraus, die etwas vernünftiger war, weil ja auch er die Kohlenhydrate verringerte. Wir hatten uns das schon betrachtet. Es war auch ballaststoffreich und Ballaststoffe sind unbedingt notwendig für den Verdauungstrakt und auch wegen der Mineralstoffe, die dadurch freigesetzt werden. Es gab auch reichlich Proteine. Er schlug Fleisch, Butter, Sahne, Käse und Eier vor. Ich schlage Hülsenfrüchte, Nüsse, und Samen vor, also gesunde Fette. Dr. Bruce Pfeiffer rät dazu, mit einem Teelöffel Kokosfett dreimal täglich anzufangen und es bis auf 4 Teelöffel Kokosfett zu jeder der 3 Mahlzeiten zu steigern. Und erinnern Sie sich, was dann geschieht? Die Leber zerlegt das Fett zu Ketonen und diese Ketone sind Nervenheiler und schützen die Nerven auch. Er beschreibt in seinem Buch einige Erfahrungen von Menschen, die Alzheimer besiegt haben oder ihre Demenz und das durch Kokosnussöl. Weil sie zusätzlich dieses Kokosöl einnahmen, und es starb übrigens niemand an Herzanfällen oder Schlaganfällen bei dieser ketogenen Diät. Denn wenn sie wirklich Herzerkrankungen verursachen würden, wären sie doch wie die Fliegen gestorben, aber das tun sie nicht. Ernähre ich mich nach der ketogenen Diät? Nein. Aber wenn ich Anzeichen von Alzheimer oder Demenz hätte, dann würde ich wahrscheinlich schon anfangen, Kokosöl einzunehmen. In seinem Buch über Autismus zeigt er auch, wie sich Autismus und Epilepsie bei Kindern wirklich drastisch verändern und verbessern kann, wenn die Kohlenhydrate stark verringert werden und viele Ballaststoffe, reichlich Proteine und gesunde Fette verzehrt werden und Kokosöl supplementiert wird. Was sind nun die gefährlichen Fette? Veränderte Fette. Diese veränderten, mehrfach ungesättigten Fette sind gefährlich. Und tierische Fette. Einer der Gründe, warum tierische Fette gefährlich sind, sind die Antibiotika, die heutzutage den Tieren verabreicht werden. 80% aller hergestellten Antibiotika werden Tieren gegeben, aber auch noch andere Medikamente oder wenn sie Futter erhalten, das mit Spritzmitteln und Insektiziden belastet wird, das wird alles in den Fetten konzentriert. Aber was noch gefährlich ist, ist das von den kohlenhydratreichen Ernährung eingelagerte Fett. Es gibt also heilende Fette und die Killerfette. Ich hoffe, dass Sie jetzt zum Thema die Wahrheit über Fette klarer sehen.